1652. Der Podcast der Leopoldina. Nationale Akademie der Wissenschaften.
Stellen Sie sich mal vor, jedes Land, auch wir hier in Deutschland, würde in Sachen Wissenschaft sein eigenes Süppchen kochen. Jedes Forschungsergebnis, jede Erkenntnis, jede Erfindung bleibt schön innerhalb der eigenen Staatsgrenzen. Das ist doch eine ganz schön traurige Vorstellung, oder? Was uns da alles fehlen würde: Glühbirne, Dampfmaschine, Telefon, E-Mail, Raumfahrt, Insulin, Penicillin, diverse Impfstoffe, Reißverschluss, Klettverschluss. Diese Liste könnten wir noch ewig fortsetzen. Also ich denke, Sie sehen meinen Punkt. Internationale Vernetzung bringt uns weiter, als wenn jeder sein Ding macht. Das gilt auch und vor allem in der Forschung. Und damit hallo hier bei 1652, dem Podcast der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Wir machen hier weite Reisen in die Wissenschaftsgeschichte, gucken uns an, welche Meilensteine da in den letzten Jahrhunderten passiert sind, die uns bis heute prägen und wie das heute eigentlich läuft mit der Akademie und der Wissenschaft. Und dafür habe ich wie immer einen kompetenten Reisebegleiter an meiner Seite. Hallo, Dr. Danny Weber.
Hallo, mein Name ist Danny Weber, ich bin Archivar und ich leite die Abteilung Forschungsbibliothek und Wissenschaftsreflexion der Leopoldina.
Ja, und ich bin die mit den unzähligen Fragen im Reiserucksack, Daniela Schmidt, freie Wissenschafts- und Politikjournalistin und Moderatorin. Und heute sind Herr Weber und ich hier nicht zu zweit unterwegs, sondern haben noch eine Dritte im Bunde. Herzlich willkommen.
Hallo, mein Name ist Ruth Nahmann und ich leite die Abteilung Internationale Beziehungen der Leopoldina.
Was heißt das konkret? Wie sieht quasi Ihre Jobbeschreibung aus?
Meine Abteilung ist, wenn man so will, das Tor zur Welt der Leopoldina. Wir pflegen die internationalen Kontakte der Akademie, wir machen Politikberatung auf internationaler Ebene und wir arbeiten auch im Bereich der Wissenschaftsdiplomatie. Außerdem beraten wir zunehmend national zu Themen von internationaler Relevanz und setzen uns für verfolgte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein.
Das klingt so richtig nach einem Job, wo man permanent Jetlag hat. Also heißt es, dass Sie ständig durch die Welt reisen, besuchen andere Akademien, internationale Foren oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also Reisen gehört definitiv zum Jobprofil, ganz klar. Mhm. Die Leopoldina vertritt als nationale Akademie die deutsche Wissenschaft auch international. Deshalb bin ich tatsächlich regelmäßig unterwegs, im Austausch mit unseren Partnern in Europa und auf der ganzen Welt. Dabei geht es aber nicht nur um die Pflege von Kontakten mit anderen Akademien, sondern wir bringen auch Themen aus Deutschland in die internationale wissenschaftliche Debatte ein. Und umgekehrt holen wir auch internationale Entwicklungen und Themen zurück in den deutschen Kontext. Die Grundlage dafür ist, dass die Leopoldina und ihre Mitglieder über viele Jahre ein gutes, belastbares, internationales Netzwerk aufgebaut hat.
Und genau darüber sprechen wir gleich noch ausführlicher. Wie läuft das mit der internationalen Vernetzung? Welche Chancen tun sich da auf? Welche Herausforderungen gibt es da auch? Also gleich mehr dazu. Schön auf jeden Fall, dass Sie da sind, Frau Nahmann.
Dankeschön. Ich freue mich. Bis gleich.
Ja, und vorher machen wir aber wie immer einen kleinen Ausflug in die Vergangenheit, in die Geschichte der Akademie. Und dafür haben wir in jeder Folge einen Gegenstand, ein Objekt, das Sie, Herr Weber, aus dem Archiv und der Bibliothek der Leopoldina mitbringen und das uns sozusagen ja in die Vergangenheit beamt. Was haben wir da heute?
Also heute habe ich einen handgeschriebenen Brief mitgebracht, der datiert ist mit Modena am 25. Mai 1693.
Das ist ein paar Takte her. Wer schreibt da an wen?
Ja, es schreibt der 1633 in Carpi, einer kleineren Stadt in der Nähe von Modena in Italien, geborene Bernardino Ramazzini an den Präsidenten der Leopoldina. Und das ist 1693 der Augsburger Mediziner und Naturforscher Lukas Schröck.
Und warum haben Sie sich für diesen Brief entschieden, für unsere heutige Folge zum Thema Internationalität?
Na, zunächst kann man sagen, dass die Internationalität in der DNA von Wissenschaft liegt. Also wenn Sie daran denken, dass globale Probleme wie beispielsweise der Klimawandel oder Epidemien nur gemeinsam zu lösen sind, man nur international den Zugang zu Ressourcen sichern oder die Aufteilung von Aufgaben bei der Bewältigung von Problemen und Krisen gemeinsam erfolgen muss, dann wird es deutlicher, ne? Also oder denken Sie zum Beispiel an das Zusammenbringen von unterschiedlichen Expertisen oder Perspektiven oder auch Technologien in so einem Zusammenhang. Und Internationalität hat in der Leopoldina von Anfang an eine besondere Rolle gespielt. Also bereits im letzten Viertel des 17. Jahrhunderts hat man die ersten, in Anführungsstrichen, nicht-deutschen Wissenschaftler zugewählt. Und bis heute ist die Internationalität der Mitglieder und die Ausrichtung auf internationale Fragestellungen ein wesentliches Merkmal der Akademie. Das hat ja Frau Nahmann gerade uns nochmal sehr schön nahegebracht. Ja. Und in der Frühphase lassen sich eben diese internationalen Beziehungen, die Zusammenarbeit und die gegenseitige Anregung sehr, sehr schön am Beispiel Ramazzinis verdeutlichen.
Na gut, dann lassen Sie uns das Ganze mal ausrollen. Bernardino Ramazzini heißt also der Verfasser des Briefes. Das ist ein Name, den habe ich vor diesem Podcast hier noch nie gehört. Wer war das?
Und das ist gar nicht schlimm, aber okay. Wir versuchen das mal auseinander zu dröseln. Ja. Also Ramazzini war, wie ich bereits erwähnt habe, Italiener. Er lebte zwischen 1633 und 1714. Nach seinem Studium der Medizin in Parma war er zunächst von 1682 bis 1700 Professor in Modena und wechselte dann nach Venedig. 1693 wurde er als 201. Mitglied in die Leopoldina aufgenommen. Und wenn man jetzt mal auf seine Arbeitsdinge schaut, also berühmt geworden, ist er vor allem für zwei Forschungsinteressen. Einerseits hat er sich, man könnte sagen, mit arbeitsmedizinischen Fragen beschäftigt. Er hat also Berufskrankheiten erfasst, auch von Frauen, und hat darüber publiziert. Und er hat sich mit epidemiologischen Fragen auseinandergesetzt und den Ausbruch und den Verlauf von bestimmten Seuchen beobachtet und versucht, diese Seuchenausbrüche zu erklären. Und diese Arbeiten zur Epidemiologie haben Ramazzini schnell über die Grenzen Italiens hinaus sehr berühmt gemacht.
Und wie kam es dann, dass er bei der Leopoldina gelandet ist?
Ja, das geht zurück auf eine Anregung von Gottfried Wilhelm Leibniz. Leibniz hat mit Ramazzini korrespondiert und hat sich sogar mit ihm getroffen. Und über dieses Treffen berichtet er dem Leopoldina-Präsidenten Georg Volkammer. Und Leibniz empfahl die Arbeiten Ramazzinis. Daraufhin hatte Volkammer also einen Prozess begonnen, dass Ramazzini Mitglied der Leopoldina werden sollte. Nun war es aber so, dass Volkammer also gestorben ist, bevor dieser Zuwahlprozess also wirklich umgesetzt werden konnte. Und erst sein Nachfolger, also Lukas Schröck, hat das dann gemacht. Und bei Schröck muss man klar sagen, dass es bei ihm, oder er ist der erste Präsident der Leopoldina, der ganz gezielt versuchte, der Akademie ein internationales Profil zu geben. Was sich einerseits daran zeigt, dass man internationale Beiträge für die Zeitschrift der Akademie gewann und andererseits auch ganz konkret, also ausländische Wissenschaftler als Mitgliedern der Akademie zuwählte. Und unter diesen ausländischen Mitgliedern waren zu der Zeit, Ende des 17. Jahrhunderts, ganz, ganz häufig Italiener.
An der Stelle der Hinweis, die Geschichte dieser Zeitschrift der Akademie, die hören Sie in der ersten Folge unseres Podcasts 1652. Herr Weber, warum waren es häufig Italiener? Also warum war die italienische Bildungslandschaft damals so reizvoll?
Italien ist immer eine Reise wert.
Okay, stimmt.
Also,
ne?
Und also Italien hatte damals schon eine sehr breite und gut aufgestellte Universitätslandschaft. Und die italienische Wissenschaft war wegen der besonderen Förderung auch sehr innovativ. Hinzu kommt, dass Italien das klassische und bevorzugte Ziel der sogenannten Peregrinatio Academica, also der Bildungsreise junger Akademiker, war. Das ist so nach dem Studium, wenn man sich das leisten konnte, hat man also dann eine Italienreise unternommen, um sich also mit den Antiken auseinanderzusetzen, um die italienischen Universitäten und Städte kennenzulernen. Das meint diese Peregrinatio Academica. Also in Italien gab es eben die besten größtenteils die besten Universitäten der Zeit, und man konnte sich also mit den in Italien vorhandenen Kunst- und Kulturschätzen auseinandersetzen. Und die dabei gemachten Erfahrungen, aber auch die Netzwerke und die Beziehungen, die nahm man dann mit zurück nach Deutschland. Und so wurde Italien einerseits zum Vorbild und andererseits auch zum Bezugs- und Kontaktpunkt. Die Gründung der Leopoldina geht eben auf ein italienisches Vorbild zurück. Und mit Bezug auf Ramazzini war es so, dass dessen Arbeiten zur Epidemiologie, man sprach damals von Seuchenforschung, direktes Vorbild waren für ein Projekt, was in den Folgejahren durch die Mitglieder der Leopoldina betrieben wurde, nämlich die Sammlung von epidemiologischen Beobachtungen in Deutschland, die in der wissenschaftlichen Zeitschrift der Leopoldina abgedruckt worden sind. Und die bekamen den schönen Titel Historica Epidemica Germaniae.
Also Geschichte der deutschen Seuchen?
Ja, so ungefähr, also ganz grob gesagt. Ne? Und das ist also ein ganz wunderbares Beispiel für diesen internationalen Wissenstransfer und für diese Zusammenarbeit über die Ländergrenzen hinweg. Und das zu der Zeit im 17. Jahrhundert, ohne Internet, ohne Kongresse. Ja, also ein ganz wundervolles Beispiel.
Das klingt natürlich total sinnvoll. Wir wissen ja spätestens seit Corona, Seuchen ist es ziemlich schnuppe, wo das eine Land aufhört und das nächste anfängt. Bernardino Ramazzini war aber nicht das erste ausländische Akademiemitglied, oder?
Ja, das ist richtig, wobei das natürlich mit der Frage, was Ausland ist, nicht ganz so einfach ist, da wir ja vom Heiligen Römischen Reich deutscher Nation sprechen.
Stimmt.
Aber ich denke, dass ein an einer italienischen Universität wirkender Franzose die Kategorie ausländisches Mitglied erfüllt.
Ja.
Und demnach muss man sagen, also wurde 1679 das erste ausländische Mitglied zugewählt. Und schaut man sich dann mal weiter die Zuwahlen der ersten 100 Jahre der Leopoldina an, dann findet man vor allem und zunächst erstmal mit deutlichem Abstand Italiener und dann später folgen Niederländer, Schweden, Franzosen, Engländer und Dänen.
Die Statistiken zeigen also Italien als ein Schwergewicht, aber was kann man denn daran ablesen? Also heißt zum Beispiel viele Italiener oder viele Niederländer, dass da dann jeweils die Spitzenforschung zu Hause war damals?
Na, da glaube ich schon, dass die Antwort etwas komplexer ist. Also natürlich hat es was mit Kontakten und Erfahrungen zu tun, aber eben auch mit etwas mit Vorlieben und Interessen von maßgeblichen Akademiemitgliedern und nicht zuletzt natürlich der Präsidenten. Also als Beispiel, 1789 wird das erste Mitglied aus Russland interessanterweise eine Frau zugewählt, weil der damalige Präsident gern in die russische Akademie aufgenommen werden wollte. Oder schauen wir auf die ersten indischen Mitglieder, die wurden beispielsweise nach einer Indienreise des Leopoldina-Präsidenten 1959 zur Zuwahl vorgeschlagen. Man kann sagen, dass die Zuwahl natürlich sich vor allem an wissenschaftlichen Trends, Interessen, an der Expertise ausgerichtet hat. Ja, so wurde Spitzenwissenschaft gemacht, also welche Länder, welche Regionen kamen in den Blick deutscher Wissenschaftler. Aber dass natürlich auch persönliche Netzwerke und Beziehungen eine Rolle spielten. Vielleicht noch ein anderes Beispiel. 1924 wird der erste japanische Wissenschaftler zugewählt. Das war ein Mathematiker gewesen und da kann man sehr klar davon ausgehen, dass es da um die Bekanntheit seines wissenschaftlichen Werkes ging. Aber von 1927 bis 1932 wurden 12 Japaner zugewählt und von denen haben die meisten in Deutschland studiert. Und jetzt wird's interessant, die wurden dann von ihren Lehrern oder von ihren Kommilitonen zur Zuwahl in die Akademie vorgeschlagen. Da spielen dann also andere Dinge noch eine Rolle.
Ja, Netzwerke zum Beispiel. Und an der Stelle möchte ich dann gern Ruth Namann wieder ins Gespräch holen, Leiterin der Abteilung Internationale Beziehungen an der Leopoldina. Hallo nochmal, Frau Namann.
Hallo.
Ist das heute auch noch so aus Leopoldiner Sicht, dass es bestimmte Regionen, bestimmte Länder gibt, die Sie besonders im Blick haben, weil Sie sagen, oh ja, das finden wir spannend oder da passiert gerade viel. Und wenn ja, welche sind das denn aktuell?
Also Spannendes passiert in der Wissenschaft immer.
Ja, okay.
Deswegen sind wir grundsätzlich tatsächlich auch offen für eine Zusammenarbeit mit Wissenschaftseinrichtungen auf der ganzen Welt. Aber natürlich, wir müssen Prioritäten setzen, allein schon, weil unsere Mittel sowohl personell wie auch finanziell begrenzt sind. Wir haben viele gute Partner in Europa. Oft, das hat Danny ja gerade erzählt, sind die Beziehungen auch historisch gewachsen. Frankreich, Italien, Großbritannien kann man da nennen. Natürlich arbeiten wir auch mit den wissenschaftlichen Schwergewichten USA und China zusammen, auch mit den nationalen Akademien in Indien, Brasilien und Südafrika. Damit haben wir verlässliche Ansprechpartner auf jedem Kontinent. Und dann gibt es noch wissenschaftlich sehr dynamische Länder, Südkorea oder Israel zum Beispiel, mit denen wir eng verbunden sind. Und auch die Akademie der Ukraine unterstützen wir.
Das ist natürlich auch sauspannend, da kommen wir auch später nochmal drauf. Wie sehen denn heute die Statistiken aus, wenn man sich die Nationalitäten der zugewählten Mitglieder anschaut?
Der Großteil unserer Mitglieder kommt nach wie vor aus dem deutschsprachigen Raum. Aber immerhin ein Drittel der Mitglieder der Leopoldina ist aus dem Ausland und zwar aus über 30 verschiedenen Ländern. Und natürlich haben wir auch viele Mitglieder in Deutschland, die einen internationalen Hintergrund haben, weil sie längere Zeit im Ausland geforscht haben oder weil sie aus dem Ausland kommen und in Deutschland ihre wissenschaftliche Heimat gefunden haben. Und diese Mitglieder sind mit ihren Netzwerken eine wirklich wichtige Ressource für unsere internationale Arbeit.
Ich stelle es mir aber auch wahnsinnig anspruchsvoll vor in dieser globalisierten Forschungswelt, in der wir heute leben, ja, in der wahnsinnig viel gleichzeitig, wahnsinnig viel schnell passiert, da den Überblick zu behalten. Also wie funktioniert das? Wie kriegen Sie beziehungsweise wie kriegt die Leopoldina das hin?
Also ja, man muss Komplexität tatsächlich aushalten können. Das ist in der heutigen Weltlage erst recht so. Aber wir sind nicht allein. Die Leopoldina ist nämlich eng in europäische und globale Netzwerke eingebunden. Dadurch bekommen wir schnell mit, welche Themen zum Beispiel gerade in Brüssel wichtig werden oder was die internationale Wissenschaftscommunity aktuell besonders umtreibt. Wir tauschen uns auch regelmäßig mit unseren Partnerakademien, insbesondere aus den G7 und G20 Staaten aus. Und dann sind da natürlich noch die Mitglieder, die wir ebenfalls für die Leopoldina anzapfen können. Damit sind wir an den wichtigsten Netzwerkknoten des globalen Wissenschaftssystems gut angeschlossen. Und das ist wichtig auch für unsere Arbeit in Deutschland. Denn heutzutage kann man Themen nicht mehr rein national denken, sondern man muss immer ihre internationalen Bezüge im Blick halten.
Da ist mir was aufgefallen in meiner Arbeit als Wissenschaftsjournalistin. Das ist jetzt rein anekdotische Evidenz. Wenn ich Forschungsnachrichten lese oder aktuelle Studien, dann kommen die gefühlt sehr häufig aus den USA, aus Großbritannien. Wie stellen Sie denn sicher, dass es da nicht zu so einer Überrepräsentation kommt und andere Forschungsnationen möglicherweise hinten runterfallen?
Ja, da sprechen Sie ein strukturelles Problem im globalen Publikationssystem an. Mit dem könnten wir eine ganze Podcast-Reihe füllen, glaube ich. Lassen Sie mich die Frage daher ein bisschen umformulieren, nämlich wie geht die Leopoldina mit den Asymmetrien im internationalen Wissenschaftssystem um? Da würde ich sagen, im direkten Austausch mit unseren Mitgliedern und unseren Partnerakademien aus der ganzen Welt können wir sehr gut einschätzen, wo gerade was läuft und mit wem wir zusammenarbeiten sollten, um unsere Ziele zu erreichen. Und dieses Wissen bringen wir natürlich auch nach Deutschland. Zum Beispiel wird unseres Erachtens das große Potenzial südkoreanischer Forschung in Deutschland nicht ausreichend wahrgenommen. Außerdem, ich hatte es, glaube ich, schon erwähnt, sind wir in der Wissenschaftsdiplomatie unterwegs. Und da geht es gar nicht immer nur um wissenschaftliche Exzellenz, sondern primär darum, Kommunikationskanäle offen zu halten. Ein Beispiel dafür ist der Berlin-Prozess Westbalkan.
Wir lieben Beispiele, Frau Nahmann. Deswegen, also wie meinen Sie das konkret? Vielleicht können Sie das ein bisschen näher illustrieren.
Ja, also na, genau dieser Berlin-Prozess Westbalkan. Das ist ein politischer Prozess, der die Länder des Westbalkans näher an die EU heranführen soll und den die deutsche Regierung 2014 ins Leben gerufen hat. Die Leopoldina ist offiziell mandatiert, also beauftragt, darin den wissenschaftlich-technologischen Strang zu koordinieren. Deshalb machen wir schon seit mehr als 10 Jahren jedes Jahr eine gemeinsame Wissenschaftskonferenz, die die relevanten Stakeholder zusammenbringt. Das sind Vertreterinnen und Vertreter von Nationalakademien und Universitäten aus dieser Region und auch aus EU-Ländern oder der EU-Kommission. Wir haben dabei immer ein Oberthema, zum Beispiel, wie geht man mit Brain Drain um, also diesem Weggang von gut ausgebildeten Personen, was die Region natürlich schwächt. Woran liegt das? Was kann man dagegen tun? Das sind so Fragen, zu denen wir uns dann in dieser Konferenz austauschen. Die Ergebnisse fassen wir in der Stellungnahme zusammen und die geht dann wirklich direkt in den Westbalkan-Gipfel der Staats- und Regierungschefinnen und Chefs ein. Und so versuchen wir zu regionaler Kooperation und zum Zusammenwachsen innerhalb der Region, aber auch mit der EU beizutragen und hoffentlich nicht nur in der Wissenschaft.
Und diese Ausführungen machen, dass ich mir schon vorstellen kann, in welche Richtung Ihre Antwort auf die folgende Frage gehen wird. Wie politisch ist diese Aufgabe der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, quasi ja, ihr Netz um die ganze Welt zu spannen?
Ja, ganz klar, geopolitische Ereignisse beeinflussen uns. Wissenschaft findet nicht im luftleeren Raum statt. Wir beraten Politik, wir begleiten zum Teil politische Prozesse. Das hatte ich ja gerade am Beispiel erläutert. Insofern sind wir natürlich mittendrin in der Politik. Aber dabei ist mir ein Punkt wirklich ganz wichtig. Wir sind keine Politiker, wir sind keine Diplomaten. Wissenschaft und Politik verfolgen unterschiedliche Ziele und haben eine jeweils ganz eigene Logik. Das Ziel der Wissenschaft ist der Erkenntnisgewinn, die Erweiterung des Wissens über die Welt. In dieser Hinsicht denkt die Wissenschaft langfristig und ist per se international angelegt. Politik dagegen ist interessengeleitet, verfolgt oft kurzfristige nationale Ziele und ist einem stärkeren Wandel unterworfen. Was heißt das jetzt für unsere Praxis? Es braucht auf beiden Seiten, Politik und Wissenschaft, ein grundlegendes Bewusstsein dieser unterschiedlichen Diskurs- und Handlungslogiken. Es braucht kontinuierlichen Austausch, gegenseitiges Verständnis und Vertrauen. Und genau dafür setzen wir uns als nationale Akademie ein. Dabei muss die Wissenschaft auch ihre eigenen Interessen definieren und rote Linien ziehen. Und für uns ist eine solche rote Linie die Wissenschaftsfreiheit, denn Wissenschaft kann insbesondere in geopolitisch schwierigen Zeiten nur dann als vertrauensbildende Kraft wirken, wenn sie ihre Unabhängigkeit bewahrt.
Ja, Wissenschaftsfreiheit, auch ein Thema, das wir hier noch auf dem Zettel haben in unserem Podcast 1652. Frau Nahmann, gibt es nicht auch Länder, mit denen die Zusammenarbeit nicht oder nur schwierig funktioniert? Also ich denke an Nordkorea oder an Kriegs- und Krisengebiete, an Länder, wo die Forschungslandschaft vielleicht generell noch nicht sonderlich weit ist. Also wo stoßen Sie da an Grenzen?
Ja, es gibt natürlich Länder, die mit einem Sanktionsregime belegt sind. Die institutionelle Zusammenarbeit ist dann natürlich ausgeschlossen. Mit Russland beispielsweise liegt die Kooperation gerade schlichtweg auf Eis. Jenseits dieser klaren Grenzen gibt es viele Herausforderungen in der Tat. Der russische Angriffskrieg macht eine Zusammenarbeit mit der Partnerakademie in der Ukraine vor Ort momentan natürlich schwer. Im Nahen Osten ist die Lage aktuell auch sehr volatil und wie schnell sich vermeintliche Gewissheiten in kürzester Zeit ändern können, das erleben wir gerade ja in den USA. Da werden durch die Trump-Administration auf einmal ganze Forschungsthemen und Disziplinen abgewickelt. Ja, und angesichts dieser dynamischen Weltlage werden unsere Planungshorizonte natürlich zunehmend kürzer und manchmal müssen Projekte eben leider auch eingestellt werden.
Sie haben jetzt schon gesagt, Wissenschaftler sind keine Politiker. Wir machen keine Politik. Aber diese beiden Sphären, Forschung und Politik, die beeinflussen einander natürlich. Und es gibt ja auch diesen Begriff Science Diplomacy, also Wissenschaftsdiplomatie. Vielleicht können Sie mal erklären, was bedeutet das konkret?
Ja, dieser Begriff ist tatsächlich sehr präsent in letzter Zeit. Er wird dabei sehr unterschiedlich definiert. Für meinen Geschmack ist er tatsächlich regelrecht überstrapaziert worden und teils schon zur reinen Worthülse verkommen. Oh. Deshalb definiere ich das lieber über konkrete Taten. Vieles, was wir in unserer regulären internationalen Arbeit machen, fällt darunter. Der Berlin-Prozess Westbalkan oder auch unsere Zusammenarbeit mit China zum Beispiel. Gemeinsam ist den verschiedenen Definitionen von Wissenschaftsdiplomatie im Kern, dass in der einen oder anderen Weise Wissenschaft und Außenpolitik miteinander verbunden werden. In der Praxis heißt das, dass Wissenschaft beispielsweise Dialogräume eröffnen oder aufrechterhalten kann, wo klassische Diplomatie an Grenzen stößt. Sie kann Brücken zwischen Gesellschaften bauen. Ein wirklich gutes Beispiel dafür ist die Zusammenarbeit mit Israel. Dass es nach der Shoah überhaupt wieder Kontakt zwischen Deutschland und Israel gab, ist auch dem Mut von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auf beiden Seiten zu verdanken, die teils gegen erhebliche Widerstände früh den Austausch miteinander wieder gesucht haben.
Da würde ich gerne direkt anschließen mit einem weiteren Beispiel, wo die Wissenschaft der Politik so ein bisschen den Weg bereiten kann. Es gibt ja die G7 bzw. die G20, haben Sie auch schon angesprochen, die internationalen Treffen der führenden Industrie- und Schwellenländer. Da wird dann über die drängendsten Themen der Zeit beraten. Aber es gibt eben nicht nur die G7 und G20, sondern es gibt auch die S7 und S20. Ich glaube, das wissen die meisten gar nicht. Frau Nahmann, klären Sie uns auf, was sind die S7 und die S20?
Sehr gerne. S7 und S20 sind unsere Flagship-Prozesse in der internationalen Politikberatung tatsächlich, wobei S für Science steht, also Science 7 und Science 20. Mhm. Dahinter steckt der Zusammenschluss der nationalen Akademien der G7 und G20-Staaten. Wir erarbeiten gemeinsam jedes Jahr wissenschaftsbasierte Empfehlungen für die Gipfel der Staats- und Regierungschefs der G7 und G20-Länder. Dabei hat immer die Akademie des Gastgeberlandes die Federführung. 2026 heißt es also, dass die Académie des Sciences in Frankreich für S7 und die US National Academy of Sciences in den USA für S20 die Leitung innehat. Unsere Stellungnahmen veröffentlichen wir dann jeweils kurz vor den Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs und übergeben die dann der jeweiligen Regierung im Rahmen einer großen Konferenz. Worauf ich dabei wirklich besonders stolz bin, wenn ich das in dem Kontext noch anführen darf, ist, dass die Leopoldina S20 ins Leben gerufen hat.
Cool.
Wir haben, 2017 war das, da hat die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel, die ja sehr wissenschaftsaffin ist, die Leopoldina offiziell damit beauftragt, einen wissenschaftlichen Beratungsprozess für die G20 zu etablieren. Und seitdem läuft das.
Richtig gut. Und vielleicht können wir das noch ein bisschen konkreter machen, damit wir eine Vorstellung bekommen, um was für Themen geht es denn da genau?
Ja, nehmen wir einfach S7 von diesem Jahr als Beispiel. Mhm. Ein Thema, das wir auf der Agenda haben, sind die Auswirkungen des Klimawandels auf die Arktis. Was bedeutet das für uns alle? Wie sollte man damit aus wissenschaftlicher Sicht umgehen? Auch das Thema Mental Health sprechen wir in diesem Jahr an. Konkret geht es dabei um die Frage, wie man neurologischen und psychischen Erkrankungen vorbeugen kann. Das sind Themen, die sind in der Öffentlichkeit schon angekommen und aus wissenschaftlicher Sicht sind sie aber nach wie vor sehr relevant, deswegen greifen wir die auf. Aber es gibt natürlich auch Themen, die aktuell wenig politische Aufmerksamkeit haben, die aus unserer Sicht aber dringend mehr Aufmerksamkeit bräuchten. In dieser Hinsicht haben wir dieses Jahr das Thema große Satellitenkonstellationen gewählt. Mhm. Das sind Systeme, die aus Hunderten oder Tausenden kleinen Satelliten bestehen und die beispielsweise die globale Internetverbindung verbessern. Das klingt einerseits natürlich super, aber es gibt halt auch eine Kehrseite, wie so oft, und die dürfen wir nicht vergessen. Weltraumschrott oder die steigende Umweltbelastung der Erdatmosphäre beispielsweise.
Na, wirklich ein Thema, das nicht so super prominent ist im Vergleich zu vielen anderen, ne? Das stimmt
noch
natürlich.
Noch nicht.
Ja, noch nicht, genau. Sie arbeiten dran. Also wir haben quasi eine wissenschaftsbasierte internationale Politikberatung. Wie genau macht sich denn die hiesige Politik ihre internationale Kompetenz zunutze? Also kriegen Sie zum Beispiel Anrufe aus dem Auswärtigen Amt so, hier hör mal, wir haben mal eine Frage zu Gebiet X, Nationalkultur Y, weil Sie eben bei der Leopoldina die passenden Expertinnen und Experten am Start haben oder auch selbst vor Ort präsent sind?
Ja, klar, also solche Anrufe haben wir natürlich ständig. Nein, ernsthaft, also die erfolgreiche Beratung in unseren Augen basiert auf Vertrauen, auf fachlicher Qualität und natürlich auch auf der Fähigkeit, Expertise so zu vermitteln, dass sie für politische Entscheidungsprozesse tatsächlich hilfreich ist. Mittlerweile kennt man uns. Wir sind mit verschiedenen Stellen im politischen Berlin im engen Austausch. Das ist das Bundeskanzleramt zum Beispiel, das Bundesministerium für Forschung und Raumfahrt, Außenministerium oder andere Fachministerien. Und natürlich sind wir auch immer wieder im Deutschen Bundestag, beraten dort zu internationalen Fragestellungen, zum Beispiel zur wissenschaftlichen Zusammenarbeit mit China. Warum brauchen wir die? Wo sollten wir da aufpassen? Die fachliche Expertise für diese ganzen Aktivitäten finden wir in der Regel sehr schnell. Wir haben 1700 Mitglieder in der Leopoldina und damit verfügen wir über den wahrscheinlich größten Pool von Expertinnen und Experten in Deutschland und in Europa. Aber in dem Kontext noch mal eine Anmerkung, die mir sehr wichtig ist beim Thema Politikberatung. Wir beraten unabhängig und aus wissenschaftlicher Perspektive. Die politischen Entscheidungen treffen diejenigen, die dafür demokratisch legitimiert sind.
Definitiv richtig, da nochmal diese Grenze ganz klar zu ziehen. Was steht denn in Sachen Internationalität in den kommenden Jahren auf Ihrer bzw. auf der Leopoldina To-Do-Liste?
Also, langweilig wird uns nicht, das kann ich jetzt schon mal sagen. Wir glauben an den Wert internationaler Zusammenarbeit, gerade in, wie es immer heißt, geopolitisch herausfordernden Zeiten. Und dafür werden wir uns natürlich auch künftig einsetzen. Das bedeutet, dass wir unsere internationalen Kooperationen konsequent weiterentwickeln und vertiefen. Denn Wissenschaft macht an Grenzen nicht Halt, wenn wir globale Herausforderungen angehen wollen, müssen wir international kooperieren, auch mit sogenannten schwierigen Partnern wie China. Und das werden wir tun und dabei setzen wir uns auch immer für faire Rahmenbedingungen in der internationalen Forschungszusammenarbeit ein. In dem Kontext gibt es ein weiteres Thema, das immer relevanter wird, das Thema Forschungssicherheit. Auch dazu arbeiten wir natürlich. Außerdem gehe ich davon aus, dass wissenschaftsdiplomatische Initiativen angesichts der gegenwärtigen Krisen noch wichtiger werden, als sie es ohnehin schon sind. Und last but not least bleibt für uns der Einsatz für Wissenschaftsfreiheit wirklich zentral, denn der Druck auf die freie Forschung wird leider überall größer.
Nee, okay, also langweilig wird Ihnen auf gar keinen Fall in nächster Zeit, würde ich sagen. Und damit neigt sich auch diese Podcast-Folge dem Ende. Frau Nahmann, gibt's noch einen Aspekt, wo Sie sagen, hey, das möchte ich unbedingt noch erzählen zu diesem Thema Internationalität?
Ja, sie hat mich ja anfangs auf das Thema Jetlag angesprochen.
Ja.
Den habe ich mittlerweile ganz gut im Griff. Aber tatsächlich, ich frage mich manchmal schon, was so die Gründungsväter der Leopoldina denken würden, wenn sie sehen würden, wie sehr die Welt mittlerweile zusammengerückt ist. Eine E-Mail ist innerhalb von Sekunden am anderen Ende der Welt. In weniger als 24 Stunden ist man zu fast jedem Ort auf dem Globus geflogen. Also das ist schon Wahnsinn und zugleich aber auch wirklich wunderbar. Wir waren noch nie so eng vernetzt. Es gab wahrscheinlich noch nie so viel internationale Zusammenarbeit in der Wissenschaft wie heute. Und das ist wertvoll und das gilt es zu schützen in unseren Augen. Wir sehen viele politische Konflikte, viele Krisen. Das ist das eine. Aber, und das erleben wir in unserer Arbeit wirklich täglich, es gibt auf der ganzen Welt tolle Menschen, die trotz aller Differenzen, trotz aller Konflikte zusammenarbeiten wollen. Und das ist unglaublich motivierend und macht unsere Arbeit auch persönlich wirklich sehr bereichernd.
Oh Mann, es wäre wirklich so cool, wenn man den Gründungsvätern quasi das alles mal zeigen könnte. Ne? Schade, also wir machen Zeitreisen in diesem Podcast hier, aber das können wir bisher noch nicht bewerkstelligen. Herr Weber, haben Sie aus der historischen Perspektive noch Ergänzungen zum Thema?
Na, ich schließe mich gleich mal an das, was Ruth Naumann gesagt hat. Die Gründungsväter wären sehr zufrieden mit uns. Da bin ich mir relativ sicher. Weil also das ist der Impuls gewesen, dass die Wissenschaftler zusammenrücken sollen und gemeinsam zum Wohle der Menschheit zu wirken. Also da bin ich mir relativ sicher, dass sie natürlich sich wundern würden, wie wir das heute machen, mit welchen Methoden wir arbeiten. Ich glaube auch, dass sie manchmal also vor der Geschwindigkeit kapitulieren würden, mit der wir jetzt gerade unterwegs sind. Aber insgesamt wären sie sehr, sehr zufrieden, wenn sie auf uns schauen würden.
Ich glaube auch.
Wie wir das jetzt gerade in der Leopoldina machen. Und sollte sich jemand für die internationalen Mitglieder interessieren, empfehle ich natürlich wie immer den Blick auf unsere Website oder in unsere Archivdatenbank. Und in der digitalen Bibliothek befindet sich also ein Ausstellungskatalog, wo unter anderem auch die Frühgeschichte der Akademie eine besondere Rolle spielt und wo wir uns also auch mit der Frage auseinandergesetzt haben, was bedeutet eine frühe Internationalisierung innerhalb der Wissenschaft.
leopoldina.org, da finden Sie all das. Und Ihnen beiden danke ich ganz herzlich für die Einblicke in die internationale Wissenschaftsvernetzung. Ruth Naumann und Danny Weber, Dankeschön.
Dankeschön.
Vielen Dank. Tschüss.
Ja, und Sie zu Hause sagen jetzt vielleicht, ja, das war spannend, aber wann reden die denn endlich mal über Thema XY? Vielleicht brennt Ihnen schon ganz lang eine Frage unter den Nägeln zur Geschichte der Leopoldina oder zu den Schätzen, die da im Archiv schlummern. Gern her damit. Einfach per E-Mail an 1652, also die Ziffern 1652, @leopoldina.org. Wir freuen uns auf Ihre Ideen und wenn Sie Feedback haben, dann nehmen wir das natürlich auch gerne. Und auf die Ohren gibt's uns auch bald wieder, hier bei 1652, dem Podcast der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Sie finden uns überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn Sie uns eine freundliche Bewertung dalassen, uns abonnieren. Dann verpassen Sie auch nichts und wir hören uns ganz bald wieder. Tschüss!
1652. Der Podcast der Leopoldina. Nationale Akademie der Wissenschaften.